Wir befinden uns in dem Oasenort Baviti, westlich der Route Kairo-Luxor. Sheikh Abdul al-Rashid, der Herr dieses blühenden Palmenhains, sitzt zusammen mit dem Berliner Student Georg Brandt und dessen hübscher Freundin Tatjana Nolo Jung auf der Terrasse inmitten seines üppigen und duftenden Gartens. Die drei unterhalten sich immer noch sehr angeregt über das grausame Schicksal von Tutanchamun und dessen Familie. Es ist Mittwoch, der vierte Tag vor Ultima Thule.
Sag mal, Abdul, was haben sich deine Ahnen eigentlich davon erhofft, als sie diesen bedauernswerten Pharao, ihren lebendigen Gott, ermordet haben und geopfert haben?
Da muss ich ein wenig ausholen. Wisst ihr, was die Mumie von Tutanchamun von allen anderen bekannten Mumien unseres alten Ägypten unterscheidet? Nein? Ich sage es euch. Er wurde mit einem ausgestopften, irrigierten und hochgebundenen Phallus einbalsamiert und beerdigt. Howard Carter berichtete sichtlich amüsiert in seinem zweiten Buch über die Graböffnung davon. Der Rest der Wissenschaft verschweigt es seitdem stets etwas pikiert.
Das ist doch nicht wahr, oder?
Tutanchamun war ein zügelloser Schwerenöter? Hat man ihn deshalb erschlagen?
Nein, deshalb nicht. Tutanchamun bedeutet ja lebendes Abbild des Amun. Amun war die wichtigste Lokalgottheit in Theben, dem heutigen Luxor. Und er war ein Fruchtbarkeitsgott. Oft genug dargestellt mit einem monströs irrigierten Glied. Das kann man noch überall in den alten Heiligtümern in und um Luxor bewundern. Beispielsweise im großen Tempel von Karnak. Das ist der mit den Riesensäulen. Das ist die größte Tempelanlage in Ägypten. Amun wird auch durch einen Widder mit gebogenen Hörnern dargestellt. Die Tempelanlage von Karnak ist voll davon. In der Antike verband sogar eine beidseitig von Widdersphinxen gesäumte Straße den Karnak-Tempel mit dem 2,5 Kilometer entfernten Luxor-Tempel. Alles der Fruchtbarkeit wegen.
Das ist ja alles gut und schön. Aber ich verstehe nicht, weshalb das lebendige Abbild dieses wilden Casanovas, des ägyptischen Götterhimmels, von seinen gewöhnlichen sterblichen Zeitgenossen ganz profan erschlagen wurde. Nur weil der Sotis-Zyklus zu Ende ging?
Das Ende bzw. der bevorstehende Neubeginn des Sotis-Zyklus war Auslöser, aber nicht Ursache des Königs oder vielmehr Göttermordes an Tutanchamun. Mit dem Sotis-Zyklus, der ja ein neues Zeitalter des altägyptischen Kalenders einläutete, hatten die Täter des Göttermordes eine allgemein anerkannte Legitimation ihrer Tat. Aber der Grund, dass sie ihren lebendigen Fruchtbarkeitsgott erschlugen, war ein ganz anderer. Sie mussten den jungen Pharao einfach töten, ihn opfern, um die göttliche Ordnung wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Oh, aber ja, die beiden ungeborenen Mädchen. Die zwei mumifizierten Föten, die man im Grab Tutanchamuns fand. Der lebendige Fruchtbarkeitsgott war nicht fruchtbar. Seine Kinder kamen nur tot auf die Welt.
Ganz genau. Die Dynastie, welcher Tutanchamun und auch sein Vater Echnaton angehörten, war durch Inzest komplett degeneriert. Die Würdenträger und hohe Priester am Hofe erkannten das. Und auch als Tutanchamuns zweites Kind, wie schon das erste, noch vor der Geburt starb, war das Schicksal der glücklosen Inkarnation des Fruchtbarkeitsgottes besiegt. Sein Nachfolger auf dem Pharaonenthron war Ehe, der aus keiner königlichen Blutlinie stammte. Ganz im Gegenteil, Ehe kam aus einfachsten Verhältnissen, diente sich zu einem Beamten und Ratgeber von Amenophis III. Hoch und machte dann unter dessen Nachfolger Echnaton weiter Karriere. Nach Echnatons Tod war Ehe Erzieher des unmündigen Kindpharaos Tutanchamun und bereits quasi der Regent. Als auch Tutanchamun früh verstarb, wurde Ehe als ein bereits betagter Würdenträger sein Nachfolger und damit ägyptischer Pharao. Als neuer Garant der alten Ordnung.
Und dafür tötete er Tutanchamun? Es ging also nur um die Macht im Reich.
Geht es nicht immer um die Macht? Aus allen Aufzeichnungen, die bis heute ausgewertet sind, wissen wir, dass Ehe ein intelligenter Intrigant und ausgesprochener Opportunist war, der in seinem Leben häufig seine Überzeugungen wechselte, um mit grenzenlosem Ehrgeiz seine eigene Macht und seinen Einfluss stetig auszubauen. Ehe ließ seinen Vorgänger Tutanchamun in einem kleinen, unbedeutenden Grab im Tal der Könige beisetzen, das er gegen den Wunsch des jungen Regenten sehr frühzeitig als dessen Grabstätte bestimmte. Ehe richtete auch eigenhändig das Begräbnis für Tutanchamun aus. In den Gemälden und Inschriften der Grabkammer hat er sich auch bereits als dessen Nachfolger bei der Mundöffnungszeremonie für Tutanchamun darstellen lassen, womit sich Ehe als Mörder Tutanchamuns selbst verraten hat. Denn an einer Grabkammer durfte im alten Ägypten nur so lange gearbeitet werden, wie der Pharao, der in dem Grab bestattet werden sollte, noch lebte. Starb der Pharao, wurden sofort alle Arbeiten eingestellt und die eigentlichen Begräbnisrituale begannen. Woher wusste Pharao Ehe also vor dessen Tod, dass Tutanchamun schon mit 18 Jahren sehr früh sterben würde? Er selbst aber mit mehr als 50 Jahren diesen Pharao noch überleben würde. Wie es eben jene Darstellung der Mundöffnungszeremonie im Grab nahelegt.
Tja, ein lupenreiner Staatsstreich. Genau wie bei John F. Kennedy. Und genau wie bei dem redet keiner offen darüber.
Die herrschende Klasse hat es nicht gern, wenn solche Dinge an die große Glocke gehängt werden. Das könnte die Menschen auf dumme Gedanken bringen, wie auch das mit dem entfernten Gehirn der größeren der beiden ungeborenen Töchter des Tutanchamun.
Wieso? Was ist mit dem Gehirn? Es wurde bei der Mumifizierung entfernt, oder nicht? Das hat man doch immer gemacht.
Das kann man so nicht sagen. Ungeborene Kinder haben nach altägyptischer Vorstellung kein Ka, keine Seele. Deswegen wurden sie eigentlich auch nicht mumifiziert oder gar beerdigt. Doch in diesem Grab war alles anders. Dass hier Föten beerdigt wurden, ist ohne Beispiel. Und auch, dass dem älteren Mädchen zwar das Gehirn entfernt wurde, aber nicht wie bei normalen Mumien separat mit beerdigt wurde, ist mit den üblichen Ritualen nicht erklärbar.
Übliche Rituale? Was waren denn die unüblichen Rituale?
Ehe war nicht königlichen Geblüts. Er wollte aber unbedingt, quasi als Krönung seines Lebens, König, also Pharao werden. Was tat er also, um königlichen Blutes zu werden und sich legitim in die Thronfolge einzureihen?
Oh nein, du meinst doch nicht...
Was? Wieso? Was meint er nicht?
Abdul, sag nicht, dass dieser Ehe das Gehirn des ungeborenen Mädchens verschlungen hat. Wie geht das? Gibt's doch nicht.
Nein, das glaube ich nicht.
Leider gibt es das doch. Oder es gab es zumindest bei meinen Ahnen vor 3500 Jahren. Von dem römischen Schriftsteller Cassius Dio, der zeitweise Prokonsul von Afrika war und auch damit von Ägypten, wissen wir verlässlich, dass rituelle Formen von Kannibalismus am Nil der Antike nicht unüblich waren. Die Idee dabei war, so erklärte es Cassius, dass mit dem Verzehr die leibliche und seelische Kraft des Getöteten oder der Getöteten auf einen selbst überginge. Und was sonst könnte sich der alternde Ehe gewünscht haben, um doch noch endlich Pharao zu werden? Verjüngt durch die leibliche Kraft eines noch ungeborenen Kindes und erhoben zu einer Seele von königlichem Blute. Die Macht eines Königs zeigt sich darin, das zu tun, was sich kein anderer zu tun wagt. Und damit ohne Strafe durchzukommen. Erst dann bist du ein wahrhaft großer, zumindest nach der Idee von solchen Disputen wie ich. Das Gehirn der Kleinen ist verschwunden. Und nicht nur das. Man hat im Innern der Mumie ein winziges chirurgisches Besteck gefunden, das jemand dort vergessen hat. Oder aber nach Gebrauch dort bewusst zurückließ, weil sein Besitz zu verräterisch gewesen wäre. Wie gesagt, die Prozedur, der man die beiden Föten unterzog, war extrem unüblich.